herzlich willkommen zur Nummernrevue des Sneakpots. Wir besprechen heute unter anderem den Film Six Underground, aber wir haben noch mehr Filme mit Zahlen. Mit mir hier Nummer 2, das ist Robert Krüger.
Peng, peng, schieß, schieß, peng, peng. Und außerdem wollte ich noch sagen, never underestimate the power of a very nice suit. Stefan Giesberg trägt einen solch.
Und versinkt im CGI.
Was?
Naja, so ungefähr. Okay, wir haben uns eigentlich schon für letzte Woche, ich muss mich erstmal entschuldigen, ich habe leider letzte Woche es nicht geschafft, zur Sendung zu erscheinen. Christoph war noch im Urlaub und ich habe mir irgendwie den Magen verdorben, als wir aufnehmen wollten, und habe mich dann 2 Tage rausgenommen und irgendwie war dann Wochenende. Und
ja, was deswegen, du so berichtet hast, ging es dir hundeelend.
Ja, es war richtig scheiße, also nicht scheiße, aber du weißt, was ich meine, ja.
Ja, ich konnte es mir vorstellen.
Ja, vermutlich habe ich irgendwas Falsches gegessen. Das Problem ist, wenn man sich dann irgendwie eine halbe Nacht übergibt und den Rest vom nächsten Tag auch nicht richtig was essen möchte und auch sonst die Flüssigkeitszufuhr gering hält, weil man eben es nicht wieder hergeben möchte, wirkt sich das bei mir direkt in der Migräne aus. Flüssigkeitsmangel und so. Und übernächste Tag nämlich auch noch geliefert.
Super.
Ja. Das macht keinen
Ich verstehe.
Spaß.
Ja, nee, das will man nicht.
Ja.
Aber jetzt bist du wieder fit.
Jetzt bin ich wieder total fit und ich habe sogar eine Droge der Wahl mit Alkohol am Start. Wir sollten uns beeilen, die steht hier nämlich schon.
Ja, meine auch.
Ein bisschen
das
rum.
Das wird alles warm, das ist ganz furchtbar.
Ja, ja.
Du trinkst rum? Ah, nee, lass uns da jetzt noch kommen.
Wir hatten vorher einige technische Probleme, sonst hätten wir schon vor einer Stunde angefangen.
Ja.
Vermutlich.
Die Studio-Link-Götter waren uns heute nicht hold gewesen.
Nee, irgendwie nicht.
Da ist irgendwie der Wurm drin.
Ja.
Aber gut, lass uns zum Film kommen. Six Underground.
Worum ging's?
Tja, wenn ich das so einfach zusammenfassen könnte. Also es ist schon mal, und das ist vielleicht die wichtigste Information vorneweg, ein Michael Bay-Film. Es war mir übrigens nicht bewusst, als ich das ausgewählt habe. Aber im Nachhinein fand ich es sehr unterhaltsam, wo ich ja immer so auf Michael Bay schimpfe.
Ja.
Ja, es ist auch außerdem Netflix bislang zweitteuerste Produktion. Die teuerste Netflix-Produktion bisher war Martin Scorseses hier Robert De Niro wieder jung machen. Wie hieß das? Ich hab's vergessen. The Irishman.
Ja.
Und jetzt eben Six Underground. Von Michael Bay gemacht, geschrieben von den Leuten, die auch teilweise für Deadpool zum Beispiel verantwortlich zeichnen. Und passenderweise dazu auch mit einer Figur in der Hauptrolle, die so ein bisschen Deadpoolig daherkommt, nämlich Ryan Reynolds. Da ist er, ist es irgendwie naheliegend. Und ich glaube, was man auch versucht hat, ist so ein bisschen diese Sprüchelastigkeit, dass er immer so die coolen One-Liner und Two-Liner raushauen darf.
Ja.
Und alles so ein bisschen nicht ernst nimmt und alles ständig die Action kommentiert und so. Das kommt so ein bisschen daher. Aber das Ganze ist jetzt natürlich gewürzt mit der Michael Bayschen Superübertreibung von allem. Das fängt bei Kamerafahrten an und hört bei explodierenden, fliegenden Autos, die sich sonst wie kaputt wickeln, nicht auf. Also alles, was man so aus Transformers kennt, versucht so ein bisschen die alte Coolness von den Bad Boys wieder zurückzuholen, aber leider nicht geschafft. Und vielleicht erstmal noch kurz zur Geschichte, bevor wir so richtig in die Bewertung einsteigen. Ryan Reynolds spielt einen Milliardär, der irgendwie mit Magneten scheinbar ein unfassbares Vermögen angereichert hat und dann aber irgendwann beschlossen hat, er möchte aus diesem Leben aussteigen und hat dann seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Und jetzt als Ghost, wie er sich selbst bezeichnet, möchte er für das Gute in der Welt kämpfen. Warum, weiß man nicht. Irgendwie so halt, hat er sich so in den Kopf gesetzt. Und dafür hat er dann so ein Squad angeheuert, die sich alle nicht mit Namen ansprechen, sondern nur mit Nummern. Er ist eben One und andere heißen dann eben Two. Und irgendwann im Laufe des Films kriegen wir dann auch mit, wie noch ein weiterer angeheuert wird und der wird dann, was war es, Six? Seven?
Seven?
Ich weiß es nicht mehr.
Seven.
Genau. Und Ja, und diese Ghosts haben alle dann das Gleiche durchgemacht. Also sie haben alle ihren eigenen Tod vorgetäuscht und sind demzufolge alle off the grid, wenn man so will, existieren nicht mehr eigentlich und können deshalb, sind deshalb frei und können machen, was sie wollen und sowieso. Das, wie das alles so zu, weiß ich nicht, wie man da durch einen Flughafen durchkommt oder so, das wird alles nicht erklärt. Und inwiefern einen das sehr, so sehr viel freier macht. Egal.
Ja.
Jedenfalls muss man wahrscheinlich keine Steuern mehr zahlen.
Ja.
Und dann nehmen sie sich eine Mission, erlegen sie sich selber auf. Also er, One, denkt sich die einfach aus und da geht es um einen bösen Diktator, der in, wie heißt dieses Kap?
Turgistan,
also fiktives Land hier einfügen. Übrigens alles in Abu Dhabi gedreht meistens. Also Abu Dhabi wird hier Turgistan und der böse Diktator, Schurke, der immer in Paris Cocktails schlürft, darf hier das ultimative Böse verabziehen. Und der muss, der hat da irgendwie, keine Ahnung, die eigene Bevölkerung gegiftgas. Der ist so eine Art Saddam meets Nordkorea, Kim Jong-un meets irgendwas. Und der muss natürlich zur Strecke gebracht werden. Das ist ganz wichtig und das machen wir dann im Verlauf des Films. Wie fandest du das?
Ich muss noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Du hast diesen Film vorgeschlagen, ich habe das irgendwie angelesen oder hatte ich es nicht angelesen, egal. So, ach ja, klingt interessant, können wir gucken. Und dann habe ich irgendwie jetzt letzte Woche angefangen, den zu schauen und denke mir so, ach Mensch, das kommt dir bekannt vor. Ah ja, nee, du hast ja den Trailer geguckt. War ich von ausgegangen. Guck ich weiter, denke mir so, das kennst du doch. Guck noch weiter. Ja, ich hatte den Film schon gesehen.
Der ist am 13. Dezember 2019 erst angelaufen. Den hättest du, das ist ja jetzt noch nicht so lange her.
Ja, ich habe dann mal geguckt, so bei, auf unserer Seite, ob wir den mal besprochen haben. Aber ich habe den wahrscheinlich geguckt und sofort wieder vergessen. Merkst du was?
Ja.
Also ich habe ihn trotzdem komplett nochmal geguckt, weil viele der Actionsequenzen haben mir dann doch ganz nett gefallen. Ich war immer wieder sehr unsicher, so, ah nee, habe ich das gesehen? Und ich finde, der fühlt sich an manchen Stellen so ein bisschen an, als würden gleich die Leute von Old Guard auch noch auftauchen.
Ja, genau. Ja,
so, so ein Team, nahezu unzerstörbar, Superfähigkeiten, olé. Und also es war wirklich so eine Mischung aus allem Möglichen und das sieht doch aus wie Old Guard, vielleicht tauchen die jetzt gleich noch hier wieder auf. Könnte man sicherlich auch lustig zusammenschneiden.
Ja, die haben ja nicht wirklich super Fähigkeiten, aber irgendwie haben die schon alle so ein bisschen spezielle Fähigkeiten. Also es gibt da irgendwie eine, die ist irgendwie der Doc und dann gibt es so einen Parkour-Typen, der so auf Häusern rumrennt. Und
Scharfschützen und
Scharfschützen, genau.
Und so, ja.
Genau.
Was man halt so bei jedem Computerspiel auch kriegt, wenn man irgendwie so eine Gang zusammenstellen muss und irgendwie Einsätze machen muss. Also es ist.
Genau.
Ja. Ja, also ich muss sagen, die Action hat mir gut gefallen. Übers Ende habe ich mich wieder sehr geärgert.
Ja, das Ende. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Also, sagen wir mal so, es stellt ein bisschen in Aussicht, dass das weitergehen könnte.
Das meine ich
Filmreihe
nicht. Wie mit dem Bösewicht umgegangen wird.
Ach so, ja, okay. Ja.
Also.
Ja, okay.
Das ist so typisch amerikanischer Actionfilm Rachemotiv. Da sind wir doch drüber raus, oder? Also ist 2019. Also
ja,
in Amerika
gut,
nicht.
Das greift halt ganz klar zwei Real-Life-Schurken ähnlichen Abziehbildes auf, die genauso geendet sind, ne? Also.
Ja, aber nee. Aber.
Ja, nee, ich verstehe.
Wir sind weiter.
Dir, aber,
und
ja,
klar. Ich finde auch, dass
Hollywood das nicht tun sollte, ja.
Ja, oder nicht tun muss. Also, ja. Es gibt einfach da bessere Lösungen für.
Ja, und was mich auch ein bisschen geärgert hat, ist, dieser Film nimmt halt irgendwie klar, Realismus ist jetzt nicht wirklich irgendeine Form von Kern da in diesem Ding, aber
gar nicht, allein Fahrphysik oder so, das wird komplett ausgegeben, aber es sieht toll, also das muss ich ja sagen. Diese
ja, aber hat dich das nicht ermüdet?
Drift um den Kreisel rum, es war sehr cool.
Ja, das Drift da durch Florenz am Anfang, ne? Ja. Aber da fängt es ja schon an, weißt du, dann brettern sie da in Florenz durch irgendwelche Museen durch und fahren alles in Klump und Asche und fahren irgendwelche Statuen um, Daphne und Apollo, oder Apollon, ich weiß gerade selber nicht mehr, wie er heißt, da erwähnen sie das extra noch, dass sie jetzt diese Statue umgefahren haben. Ja, die steht in dem Museum in Rom. Verdammte Axt noch eins. Was soll das denn? Oh. Fahren sie durch Florenz und nieten explizit eine Statue, die sie namentlich erwähnen, um. Und die ist nicht in Florenz. Und es sind so viele Kleinigkeiten drin, die ihnen völlig egal sind. So, Physik ist dann das nächste, klar, bei Autoverfolgungsjagden und wie Autos explodieren und so. Geschenkt, das ist ein Actionfilm, natürlich explodieren die, das ist alles klar.
Und, aber auch so Logik, das ist ja auch ein großer Genuss. Ende. Also ja, irgendwie diese Fahrten, dieses Ding. Deswegen guckt man sowas. Also ich jedenfalls, um da spektakuläre Autoverfolgungsjagd, nicht um tiefgreifende Gespräche zu hören, weil die kam jetzt nicht so.
Nö, aber Ryan Reynolds ist ja die ganze Zeit am Plappern. Also in jedem von diesen Autoverfolgungsjagden muss er...
Das gefällt dem Robert sicherlich, wenn da so ein Talking Head ist, der die ganze Zeit einfach nur erzählt oder sogar Voice-Over.
Alles erklärt. Ja, nee, aber das ging eigentlich. Das hat mich jetzt nicht so sehr genervt. Ich meine, die ganze Zeit.
So, jetzt seid ihr up to date. Dann können wir jetzt mal weitermachen. So, Alter, jetzt ist aber wirklich gut.
Ja. Ja, also was mich genervt hat, ist, dass da außer der Action extrem wenig Inhalt drin ist. Es ist halt so ein ja, wir sind jetzt hier irgendwelche Leute, wir sind Ghosts, das ist total toll, weil erklären wir euch nicht, weil hat eigentlich auch keine Vorteile, ist eigentlich total blöd, aber okay, behaupten wir einfach. Und ja, ich meine, was machst du mit dem ganzen Geld, gell? Du kannst ja nicht mal ein Haus kaufen, weil du kannst keinen Vertrag unterschreiben. Das ist also, ja, das soll so viele Vorteile haben. Ja, okay, wenn du dir das in Kolumbien kaufen willst von einem Drogenbaron, dann vielleicht, aber versuch mal, weiß ich nicht, in Berlin ein Haus zu kaufen, ohne Papiere. Es wird schwierig. Also so frei, wie sie behaupten, dass sie sind, dass sie alles machen können, so, ja, nein, könnt ihr nicht, aber egal. Tausend solche anderen Sachen, ja, das mit den Magneten am Schluss, da ist ja mit Magneten berühmt geworden, also spielen Magneten dann noch eine ganz wichtige Rolle und werden zu spektakulärem Einsatz gebracht. Und auch das ist voll von Logiklöchern ohne Ende. Ja. Aber
ist völlig. Aber sieht total cool aus. Wie die da durch den Raum fliegen und so.
ja, das stimmt schon. Aber mich hat es sehr schnell ermüdet. Also ich war irgendwann von diesem optischen Bombast am Anfang natürlich auch geblendet und fasziniert. Und dann aber relativ schnell merkst du halt, ich werde hier mit Zucker voll gestopft. Damit ich nicht merke, dass das Essen nach nichts anderem schmeckt. Und wenn du da durchgeschaut hast, dann geht dir der Zucker sehr schnell auf die Nüsse.
Ja, ich hatte auch zwischendrin mal den Eindruck, dass es einfach so jetzt mal Zeit wäre, genug hier Verfolgungsjagd, sondern macht mal bitte eine Pause. So, mir wird gerade schwindlig, also nicht richtig.
Ja, auch so, ein Beispiel, diese Szene in diesem Hochhaus da oben mit dem Pool. Sieht total cool aus, ist mega gut. Und dann sind da so Bösewichte und einer wird so ein bisschen, sagen wir mal, ist dann plötzlich auf sich allein gestellt. Wie und warum, ist ja egal jetzt mal für die Nachbesprechung. Und das ist unser Parkour-Mensch. Und der legt dann da seinen ultra krassen Parkour hin und macht die derbsten Moves und rutscht da an Sachen runter und so. Das sieht richtig, richtig cool aus. Und seine Verfolger sind alles so, weiß nicht, es ist so ein Tumba-Muskelberg, der so gezeigt wird, den haben wir vorher schon mal gesehen, ist irgendwie so nur zum Draufschlagen und nicht der hellste Kopf. Und dann rennt er da 5 Minuten irgendwelche Häuserwände runter und irgendwelche total krassen Sachen. Und dann kommt der Tumba-Muskelberg um die Ecke und haut ihm wieder auf die Fresse. Und du denkst dir, wozu muss er diese krassen Moves können und darunter rennen, wenn dieser tumpe Typ, der wahrscheinlich irgendwie sich querdrehen muss, um durch eine Tür zu passen, in derselben Zeit auch darunter kommen kann. So, dann ist das doch alles sinnlos, was er da kann. Und von solchen Momenten war dieser Film voll, wo du dann, also das hat mich immer irgendwie geärgert, dass das so, dass er seine innere Logik nicht behält. Mhm. Wenn der Typ der krasseste Parkour-Mover ist, dann muss er es doch auch mal schaffen, den Vorsprung rauszuholen. Sonst kann er sich das sparen. Und das hat ihm überhaupt nichts gebracht. Er hätte auch einfach, weiß nicht, rund die Treppe runterlaufen können wie alle anderen. Dann wäre er genauso schnell eingeholt worden. Und lauter so Sachen. Das hat mich immer geärgert, dass dann so, dass die innere Logik nicht funktioniert, dass diese krassen Fähigkeiten ihm null Vorteil verschaffen. Dann muss ich mir das nicht angucken. Warum kann er das dann? Wozu braucht er das? Das
genau.
Bringt ihm nichts.
Dann braucht die Gegenseite halt auch jemanden, der Parkour rennen kann.
Genau, ja, nein, aber da kommt so ein tumper Muskelberg und der kommt dann wie so Deus Ex Machina, das ist die falsche Analogie, weil der ist, egal, der kommt dann wieder so aus der Deko gehüpft, so damit da jetzt ein neuer Bad Guy ist und ist derselbe Typ wie oben. Und dann denkst du, wie ist der da runtergekommen? Ja. Aber, ja. Ja, genau. Dave Franco in der Rolle des Fahrers, spektakulär, mehr sage ich jetzt nicht.
Ja.
Hätte ich gern, gehabt, dass die Rolle größer ist, aber ja, gut, aber das restliche Team war so auch ganz okay.
Neben eins ist doch irgendwie keiner mehr da, oder? Irgendwie so, jeder kriegt mal ein kurzes Solo, wie bei irgendeiner schlechten Band und dann
ja, so ungefähr.
Geht Ryan Reynolds wieder ans Mikrofon und singt die bekannten Lieder. Ach ja.
Nun den. Machen wir Punkte dran.
Du willst was trinken.
So sieht's aus. Stehe ich mit der Hand an dieser Flasche und denke mir, wann kann ich hier endlich?
6,5 Punkte.
Und noch ein paar abschließende Worte oder nicht?
Ich frage mich ernsthaft, warum ich ihn zweimal geguckt habe, aber ich habe ihn wirklich so hart vergessen, dass es dann schon wieder ging.
Du hattest möglicherweise sogar viel, viel zeitnäher und damit viel aktueller theoretisch den zweiteuersten Netflix-Film aller Zeiten bisher gesehen und hättest prima Sneakpot-Programmfutter gehabt und hast es vergessen.
Ja.
Das sagt eigentlich fast alles, was man über den Film
wissen
muss.
Aber ja. Ich habe mich dann nochmal durchgeklickt durch das, was ich geschaut habe und da ist der nirgendwo aufgeführt gewesen.
Hast du ihn vielleicht irgendwie, habt ihr ihn vielleicht zusammengeguckt, du und deine Frau?
Garantiert nicht.
Garantiert nicht. Hast du ihn irgendwo mitgeguckt bei irgendwem? Das war ja noch vor Corona, als der rauskam.
Vielleicht. Keine Ahnung.
Und wir werden es nicht mehr ergründen.
Nee. Vielleicht, da hatte ich auch schon wieder Play gedrückt. Kann sein, dass der dann irgendwie für die erste Sichtung gelöscht wird.
Oh, ich habe gerade gemerkt, dass mein Mikro-Ding sich hier runtergefallen ist. Du hast mich wahrscheinlich kaum noch gehört, oder?
Es wurde immer schwerer.
Ja, okay. Das ist runtergefallen. So, tut mir leid. Ja, also ich gebe ihm auch irgendwie, sagen wir mal, 6 Punkte. Ja, es ist oberhalb der Mitte, weil die Action ist halt schon krass und der eine oder andere Spruch von One, also von Ryan Reynolds, ist durchaus ganz nett. Und dieses CGI-Monster-Spektakel, das, man kann zumindest mal reingeguckt haben, das würde ich definitiv sagen, dass man mal gesehen hat, was Michael Bay da heutzutage so abfackelt. Wenn es nicht sich selbst umbauende Maschinen sein sollen, dann sind es jetzt hier halt mal Autos, die in Florenz Dinge umfahren, die in Rom stehen und danach Abu Dhabi verwüsten. Aber unbedingt gesehen haben muss man das definitiv nicht.
Gut.
So.
Das bringt uns glücklicherweise direkt zur Droge der Wahl.
So ist es. Was steht bei dir?
Ich habe hier ein Störtebeker Baltic Lager. Baltic Lager, Baltic.
Das ist ja lustig, dass du heute auch Bier trinkst. Ich habe mir hier ein Herrengedeck gebaut.
Ha.
Ich hab einmal eine Flasche Bukas. Diesen fantastischen Bourbon mit, weiß nicht, irgendwas oberhalb von 50-60%. 63. Den werde ich gleich als zweites trinken, aber als erstes trinke ich ein Independent Pale Ale oder kurz Indie von BrewDog.
Mhm.
Und das ist jetzt leider schon gar nicht mehr so geil kalt, wie es war, als ich es vorhin geholt habe. Das ist echt ein bisschen schade. Unsere technischen Probleme haben meine Biertemperatur versaut.
Ja. Ich habe auch, als ich das rübergeholt habe, habe ich mir gedacht so, verquatschen wir uns nicht eh. Das passiert nämlich auch manchmal, müssen wir ehrlich zugeben, dass man sich kurz über ein Thema unterhält und dann so bla 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 bla. Das wäre eigentlich ein gutes Thema für die Sendung. Ja, Mist.
Ja, damit hat es ja angefangen. Wir haben vorhin über Mesh-Netzwerke geredet.
Ja, stimmt.
Und dann sind wir während dieser Unterhaltung so oft unterbrochen worden, dass wir festgestellt haben, so können wir nicht podcasten. Ja. Und dann fing der ganze zweite Teil des Problems an. Tja, so ist das manchmal.
Ja.
Genau, also jetzt gibt's Indie und danach gibt's Bookers und bei dir gibt's Störtebeker?
Störtebeker Baltic Lager. Boah, das ist mir immer noch zu malzig. Das wäre ein Bier für meine Frau. Ja, Karamell, Wiener und dunkle Braumalze.
Ja, genau. Das ist auch bei den Störtebeker haben ganz viele von denen, aber die haben auch so kernig, hopfiges, das heißt, glaube ich, Überseepilz oder so. Das mag ich ganz gern.
Mhm. Ich hab mir jetzt auch mal zwei von deren alkoholfreien gekauft, weil ich die mal testen will. Ich finde es irgendwie schön, wenn man abends einen Biergeschmack hat, aber ich gehe in letzter Zeit öfter dann abends nochmal in die Werkstatt und ach, so Alkohol
und deine Kreissäge. 58.000 Wattsäge.
Alkohol und Kreissäge ist einfach so ungeil zusammen.
Ja, nee, dann lass das bitte. Wir möchten diese Geschichte hier im Podcast nicht erzählt kriegen. Ja,
genau.
Wie das schiefgegangen ist.
Ja. Was meinst du, wie das geblutet hat?
Ja, genau. Genau. Dann war der Arm komplett ab, wie das aussah.
Bis ich das wieder sauber hatte.
Genau. Nee. Den Teil der Story, wir bleiben bei Gesplatter in computeranimierten Bewegtbild-Dingsen.
Genau.
Das machen wir nicht in echt.
So, Nummernrevue Teil 2. Du hast Ocean's 8 geschaut. Ich weiß, dass ich den mal angefangen habe.
Und dann bist du eingeschlafen, oder was?
Nee, das war wahrscheinlich irgendwie sowas. Fängst du um 10:30, 11 an, schaust dann einen halben Film, dreiviertel Stunde und dann, ach, eigentlich könnte ich ins Bett gehen, guckst du morgen weiter, passt ja gut. Und dann bei dem Film für nächste Woche habe ich das auch so, ich glaube, jetzt fängt der Showdown an, nach 50 Minuten, ja, passt, alles klar, Pause, morgen weiter geguckt.
Okay, also, Ocean's 11 war ja damals ein richtiger, Ocean's 11 war ja damals ein richtiger Knaller, 2001.
Den habe ich so gut in Erinnerung.
Ja, ich auch. Ich glaube, der ist auch ziemlich gut. Ich habe ihn jetzt zwar auch lange, lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube, der erste war ein echter Knaller, vor allen Dingen in seiner Zeit. Ob der jetzt noch so wirken würde, wenn jetzt jemand vielleicht uns zuhört, der oder die den noch nicht gesehen haben und den jetzt gucken, dann ich kann natürlich nicht dafür garantieren, dass das noch so den Impact hat, den das vor 20 Jahren auf uns hatte, was jetzt so weiß nicht, zeitgemäßes Erzählen und Tricktechnik und was weiß ich nicht alles. Aber ich habe den extrem gut in Erinnerung. Und wenn du alleine diese Besetzungsliste, ich meine, das ist ein Steven Soderbergh-Film und dann hast du da eben Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts und Matt Damon und ich weiß nicht was noch alles. Casey Affleck also der ist einfach so gut besetzt. Soderbergh auf dem Regiestuhl, da kann ja eigentlich nicht viel schief gehen, sag ich mal so. Wladimir Klitschko und ich weiß, war da nicht noch hier, wie heißt er? Ach Gott, ich komme auf seinen Namen nicht. Wurscht. Sind einfach alle drin. Und es war damals so cool, so slick, die Leute hatten schicke Anzüge an, es waren so Gentleman-Gangster, also so auf eine Art zumindest, und sie nehmen sich ein richtig großes Ding vor, wollen irgendwas ausrauben und richtig viel Asche machen und dann machen sie einen coolen Plan und natürlich gibt es ein paar Sachen, wo sie zurückgeworfen werden, also hier in dem Fall, George Clooney spielt diesen Danny Ocean und sie, im ersten Film wollen sie irgendwie drei Las Vegas Casinos gleichzeitig ausrauben. So, und dann gab es eben noch den 12er und den 13er und ja, wie das immer so ist mit Fortsetzungen, die bauen so ein bisschen ab, haben aber alle noch so ihre Momente und man kann die gucken und die sind vielleicht nicht mehr so geil wie der erste. Und dann ist irgendwie 15 Jahre Pause und jetzt 2018 kam eben Ocean's 8 und das ist jetzt nicht mehr Soderbergh, der ist gemacht von Gary Ross und wir haben Sandra Bullock in der Hauptrolle, die spielt die Schwester von Danny Ocean. George Clooney ist nicht drin im Film, wird angedeutet, dass er möglicherweise verstorben ist, aber irgendwie scheint das keiner so richtig zu wissen. Also vielleicht ist es auch nur so ein Fake von ihm, dass er irgendwie, dass er Ghost geworden ist und demnächst mit Ryan Reynolds in einem neuen Film keine Ahnung. Jedenfalls Debbie Ocean, seine Schwester, scheint irgendwie auf dem, also sie sitzt im Knast am Anfang des Films Und wir erfahren dann auch noch, wie sie da reingekommen ist. Sie ist da reingelegt worden von einem anderen Gangster. Und sie kommt raus aus dem Knast und dann hat sie den Megaplan, wie sie was stehlen will. Und dafür braucht sie natürlich dann wieder ihre Gang, sucht ihre, da wird angedeutet, dass da auch eine Beziehung zwischen denen ist, aber so richtig, also das wird so in, ich glaube, irgendwie erwähnt, aber so richtig, wenn das nicht erwähnt worden wäre, hätte ich das jetzt nicht zwingend aus dem, was gezeigt wird, geschlossen. Gespielt von Cate Blanchett. Lou heißt die zweite Rolle und die beiden bauen dann so langsam eine, ja, wie das so ist, man baut sich so eine Gang auf, man braucht dann noch eine Hackerin, die wird von Rihanna gespielt und man hat dann einen Plan und es geht darum, ein Collier von Cartier zu stehlen auf einer Party, auf so einem Ball in der Met in New York. Mhm. Und dafür braucht man dann, da werden viele tolle Kleider getragen, also brauchen wir irgendwie um das mit den Kleidern und das ist so der Winkel, wie man sich da reinmogelt, also braucht man eine Modedesignerin, die wird von Helena Bonham Carter gespielt, die unvermeidliche Helena Bonham Carter, der man die eine verwirrte, also nicht verwirrte, aber so ein bisschen wirre Modedesignerin spielt und natürlich ist eine Modedesignerin, weil dann kann man Helena Bonham Carter total wilde, komische Sachen anziehen, weil, oh, warum hat die Frau einen Baum auf dem Kopf? Na, sie ist Modedesignerin. Ja, und wem würdest du einen Baum auf, also ist jetzt ein Beispiel, was ich mir gerade ausdenke, aber wen würdest du wie einen Baum anziehen? Natürlich, Helena Bonham Carter, wen sollte man sonst nehmen? Und dann ist es halt eine All-Girls Ocean's 8 Gang sozusagen und die machen sich dann halt an diesen Plan, dieses Diamant-Collier im Wert von, was waren es, 150 Millionen Dollar zu stehlen und den Ball, auf dem noch andere Diamanten ausgestellt werden. Aber eben der Trick ist sozusagen, wir rauben nicht diese Diamanten, die da ausgestellt werden, sondern wir berauben jemanden auf dem Ball und damit rechnet keiner. Und das ist die Idee. Was man dem Film zugutehalten muss, ist, dass es schon eine gewisse Spannung entwickelt, ob sie es schaffen und wie sie es schaffen. Und das hat so ein bisschen dieses Feeling von Oceans, so, sie sind alle sehr cool, sie sind extrem selbstbewusst, sie zweifeln im Grunde nicht einmal daran, dass sie das schaffen. Sie machen einen Plan, wie das ablaufen soll und dann sehen wir diesen Plan, wie er ausgeführt wird und ist jetzt nicht zu viel verraten, dass es dann am Ende klappt, weil es hat immer in den Oceans-Filmen geklappt, aber es gibt natürlich irgendwie Sachen, wo sie möglicherweise erwischt werden könnten oder wo es irgendwie nicht klappen könnte, dann müssen wir gucken, wie sie da drum rumkommen. Und es fällt nicht ein Schuss, es ist nicht ein Tropfen Blut zu sehen, dieser Film ist, den könntest du, ich weiß nicht, was er für eine FSK-Freigabe hat, aber du könntest ihn ab 0 oder ab 6 freigeben, keine Ahnung, der ist komplett harmlos, was das angeht. Es gibt keinen Sex, also es gibt mal eine Andeutung davon, aber also der ist so, was das angeht, muss man sagen, ja, ist jetzt natürlich kein Actionfilm, überhaupt nicht, aber solche Heist-Movies oder so, da wird ja dann immer mal irgendwo einem mit einer Taschenlampe auf den Kopf gehauen, so einem Wachmann oder irgendwas, also irgendwie Brutalität. Ja. Kommt ja selten ohne aus und hier tatsächlich komplett ohne das. Es ist eine reine, ich hätte jetzt bei einer Taschenspielershow gesagt, aber es wird so mit Tricks irgendwie gearbeitet und darüber eben versucht, das zu machen. Aber, jetzt kommen wir zu dem Aber. Dieser Ghostbusters-Film, den müssen wir auch nochmal irgendwann besprechen, wo die Ghostbusters mit All Girls nochmal gemacht wurde. Dazu kann ich nicht viel sagen, aber den holen wir vielleicht nochmal in die Sendung. Jetzt machen wir das nur mit Frauen. Und, okay, Prämisse, wunderbar, habe ich überhaupt kein Problem mit, machen wir das halt mit Frauen, wunderbar. Aber, warum rauben wir dann den Met-Ball aus, wo es um schöne Kleider geht? Warum klauen sie Schmuck? Warum gehen wir auf diese Gala, damit sie alle in atemberaubenden Abendroben. Also ist das nicht genau das, was eben nicht, also wenn ich jetzt, wenn man darüber redet, dass Frauen in Hollywood irgendwie mehr Bedeutung brauchen und mehr in den Vordergrund wollen und nicht immer nur irgendwie die Sidekicks sein wollen, die schön aussehen müssen und wenn sie älter werden, kriegen sie keine Rollen mehr und so weiter. Warum nehme ich dann jetzt einen Film und mache ein ganzes Team nur aus Frauen und suche mir die erstbeste warum rauben die kein Casino aus? Warum rauben die eine verdammte Modenschau aus? Wo Heidi Klum auf dem verdammten roten Parkett und Kim Kardashian und ich weiß nicht, wer noch alles irgendwie in krasser Abendrobe da rumlaufen darf. Warum ist das Thema? Wer hat dieses verkackte Skript geschrieben? Und dann hat das auch keine innere Logik. Also sie kommt irgendwie aus dem Knast und dann erzählt sie irgendwem hier, ich habe den total krassen Plan und ich habe das in meinem Kopf schon 100 Mal gemacht und jedes Mal, wenn ich erwischt worden bin in meinem Kopf, dann habe ich den Plan verbessert und so weiter. Woher sie diese ganzen Insider-Informationen hat, wie sie da erwischt werden konnte und was da schief hätte gehen können, von was, also sie hat das im Knast irgendwie 3,5, 5 Jahre, 7 Jahre, keine Ahnung, lang geplant.
Ja.
Wie dieser Ball abläuft, 7 Jahre in der Zukunft. Woher wollte sie das wissen? Also wie wollte sie überhaupt wissen, wer da ein geeignetes Opfer wäre, um ihr Collier da zu tragen? Also das ist alles so voller Bullshit. Und die Leute, die sie da anheuert und die sie da überzeugt, von absoluter Kleinkriminalität, die vorher gemacht haben teilweise, zu den Super-Ultra-Gangstern zu werden, die irgendwie dafür echt lange in den Knast gehen können. Das wird alles so mit einem Handstreich weggewischt. Das fällt alles so in place, wie der Film es gerade gebrauchen kann, ohne sich Zeit zu nehmen, irgendeine der Figuren ein bisschen tiefer zu machen, irgendwie zu erklären, warum, wieso, weshalb. Unsere Sandra Bullock-Figur darf irgendwie zweimal ans Grab von Danny Ocean gehen und irgendwie so Background heucheln. Und der ganze Rest, die ganzen restlichen Figuren, die sind alle unten abgeschnitten. Die haben keinerlei Tiefe.
Ich sehe schon, es ist ziemlich gut, dass ich den nicht weitergeguckt habe.
Furchtbar.
Okay.
Also er, wie gesagt, er hat seine Momente, weil es ist einer von diesen Oceans-Filmen und er hat so ein bisschen dieses Flair von coole Gangster machen coolen Plan und ja, innen haben sie die Beute und das ist irgendwie schick, wie sie das machen und man kann gucken, wie die ganzen Puzzleteile zusammenfallen. Das kann ich nicht verleugnen, dass das was hat, aber da ist so viel falsch mit dem Film.
Mhm.
Vor allen Dingen, wenn man diese Prämisse, wir machen das jetzt nochmal mit Frauen vorne dran steht und dann tragen sie wieder nur schöne Kleider und Raumschmuck. Also fuck it, was soll das denn? Ja.
Okay, ich sehe schon, das wären nicht viele Punkte, die du gleich in diesem Film hinterher wirfst.
Nee, also der ist unterm Schnitt, der kriegt, sagen wir mal, 5 Punkte, meine, oder 4,5, irgendwie sowas, aber
okay.
Das hätte so viel mehr sein können, wenn man das richtig gemacht hätte. Sandra Bullock übrigens, das ist so ein bisschen ganz, also die besten Figuren sind tatsächlich die Kate Blanchett-Figur, Lou, die finde ich noch am überzeugendsten. Auch wenn sie auch ziemlich hohl ist hinter der Oberfläche, weil ihr einfach nicht viel Zeit eingeräumt wird, irgendwie besonders Tiefe aufzubauen. Und natürlich Helena Bonham Carter, die hat bei mir irgendwie, weiß ich nicht, die spielt zumindest in jeder Szene, in der sie drin ist, gehört ihr die Szene.
Mhm.
Rihanna als Rasterlocken, Dope-smokende Hackerin. Gut, über das Hacker-Zeugs, was auf ihrem Bildschirm zu sehen ist, brauchen wir nicht reden. Ganz großer Blödsinn. Aber, ja, gut, aber
wann hat man das schon mal gut gesehen? Also.
In Mr. Robot.
Okay,
ja. Ja. Ja, aber okay. Aber das ist auch noch okay, das kann ich kaufen. Aber die anderen Figuren. Was, da ist eine dabei, die ist irgendwie so Hausfrau und verkauft aus ihrer Garage, dealt die irgendwelchen Quatsch. Die hat irgendwie 1000 Fahrräder und irgendwelchen Scheiß in ihrer Garage. Und es wird so angedeutet, dass die irgendwie so voll coolen, krassen Schwarzmarkt-Sachen irgendwie am Laufen hat. Und dann wird es mit einer so einer Bemerkung weggewischt und wir erfahren eigentlich nie, was sie da wirklich macht oder okay, was jetzt ihre Fähigkeit ist. Im Laufe des Films kann man sich dann so ein bisschen erarbeiten, dass sie vielleicht irgendwie so eine Art Organisationstalent ist und irgendwie Sachen besorgen oder Sachen organisieren und einfädeln kann, aber das bleibt auch so blass und nebenläufig und am Ende hat sie dann irgendwie, wenn das dann alles geklappt hat, hat sie dann plötzlich so ein Warenhaus, wo sie, weiß ich nicht, wo sie jetzt größer Schwarzmarkt machen kann oder so. Aber es ist auch egal. Also vieles in dem Film ist so ein bisschen egal. Und so plätschert das dann halt vor sich hin, bis sie dann Schmuck haben. So kann man das sagen.
Hm, okay.
8 Frauen auf dem Weg zum Schmuck.
Schade. Joa. Ja. Gut. Zum Glück hast du noch einen weiteren Film schauen können, damit du nicht nur verärgert bist diese Woche. Ich vermute mal, der nächste wird nicht ganz so schlimm sein, denn wie ist das fünfte Element denn gealtert?
Ganz fantastisch. Natürlich nicht von den CG-Effekten, das könnte man nicht sagen, aber ja, ich habe das fünfte Element mal wieder geguckt. Einer meiner Langzeit-Lieblingsfilme. Ich habe ihn jetzt auch wirklich lange, lange nicht gesehen dafür, dass ich ihn als meinen Lieblingsfilm mit bezeichnen würde. Aber ich habe den auf einem ganz hohen Podest stehen. So innerlich, ja. Und ich habe den damals auf VHS gehabt. Und dann habe ich ihn nochmal auf DVD gekauft, weil er damals dann eine ganze Zeit lang war der dann so, als ich meine erste Dolby Digital Anlage hatte, war das so mein Go-To-Film, wenn ich Dolby Digital oder DTS mal jemandem vorführen wollte. Dann habe ich diese Flossed in Paradise Opera Szene. Kennst du Fünfte Element? Ja, oder?
Ja.
Ja, also diese Szene, halt wo diese blaue.
Das letzte Mal wahrscheinlich mit dir auf der DTS Anlage geguckt oder so.
Ja, so ungefähr, genau. Also diese Szene, wo diese Diva, deren Namen mir gerade entfällt, also diese blaue Opernsängerin, Diva, die singt ja dann da auf diesem Schiff in Flossed in Paradise und parallel läuft ein Kampf in einer Suite mit diesen lustigen, schweineartigen Aliens und das war damals so Referenz-Sound. Check, der Film ist von 1997, muss man vielleicht dazu sagen, 23 Jahre alt und das war dann so immer so, wenn ich meine Soundanlage mal vorführen wollte, dann legst du die DVD da ein. Was ich den Film noch nie gesehen habe, ist tatsächlich in HD und noch nie auf Englisch. Und das sind zwei Sachen, wo ich jetzt einfach dachte, ich brauche jetzt mal gute Laune. Ich gucke jetzt mal das fünfte Element, ich gucke ihn auf Englisch und ich gucke ihn, wie ich dann gesehen habe, ist er da in HD drin. Und dann habe ich mir angeguckt. Nach wie vor.
Wo gibt's den? Also, bei Netflix ganz normal oder was?
Ich meine, das war Netflix, ja. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt gerade, ob das
welcher meiner Streaming. Ich kann das ja googeln, du erzählst mal, wie es weitergeht.
Genau, also ich mache mal ganz kurze Zusammenfassung vielleicht für Leute, die das fünfte Element noch nicht gesehen haben. Wir haben eine Welt lange weit in der Zukunft. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr der jetzt exakt spielt, aber irgendwie so 2300, sage ich jetzt mal, Pi mal Daumen. Es gibt fliegende Autos und all diese Dinge, die uns die Zukunft immer verspricht. Und der Film beginnt aber mit einer kurzen Episode im Jahre 1946, wo wir sehen, dass irgendwie Aliens schon mal auf der Erde waren und irgendein Priester ist dafür zuständig, ein gewisses Wissen zu bewahren und solche Steine aufzubewahren, aber die werden ihm dann erstmal weggenommen, weil die sind auf der Erde nicht mehr sicher. Und da geht es um vier Elementsteine für die vier Elemente. Und dann gibt es noch ein mysteriöses fünftes Element, ein vollkommenes Wesen. Und wenn alle 3000 Jahre oder 5000 Jahre, weiß nicht mehr genau, gibt es irgend so ein Intervall, dann kommt das ultimative Böse und möchte alles Leben vernichten. Und dann braucht man diese Kombination dieser vier Elementsteine und diesem höheren Wesen, dem fünften Element. Und das muss man zusammen zum Einsatz bringen, um das ultimative Böse abzuwehren. Und das ist für diesen Priester, und ist das nur eine Erzählung, weil in seiner Lifetime wird es nicht passieren, aber er soll dieses Wissen halt weitermachen und diese Steine beschützen. Und naja, da macht der Film einen Sprung, mehrere hundert Jahre in die Zukunft, und wir sind in einer Welt, wo, wie gesagt, New York City soll das, glaube ich, sein, eine Stadt ist, die so hohe Hochhäuser hat, in deren Hochhausschluchten fliegende Autos fliegen, dass unten wenn man den Boden erreichen will, muss man in so einen mehrere hundert Meter dicken Nebel runterfliegen, bevor man irgendwann mal ganz unten ankommt.
Sieht und da so ist auch cool aus.
Da ist eigentlich keine Sau mehr. Und wir lernen einen ehemaligen Soldaten kennen, gespielt von Bruce Willis, der Taxifahrer jetzt ist, weil er sich aus dem aktiven Militärdienst verabschiedet hat. Und wir erfahren dann parallel, wie das ultimative Böse in Form von so einer Art, ja, weiß nicht, Planeten aus Lava oder so, keine Ahnung, so langsam auf die Erde zurast und so ein paar Kriegsschiffe der Weltraumflotte zerstört. Und dann taucht dieser Nachfolger dieses Priesters auf und versucht dem Präsidenten zu erklären, dass das jetzt das ist und wir brauchen jetzt diese Steine und dann müssen wir die anrufen, diese anderen Aliens, weil die können uns helfen. Und naja, long story short, das fünfte Element taucht dann auf in Form einer jungen Frau, gespielt von Mila Jovovich, die zunächst erstmal eine völlig fremde Sprache spricht und dann erst ganz langsam Englisch lernen muss. Und Verwicklung. Wir müssen diese Steine irgendwie beschaffen und wir müssen dieses fünfte Element zum einen beschützen und mit den Steinen zusammenbringen, damit wir dieses komische Lava-Planeten-Ding bekämpfen können. Und irgendwie bringt uns das auf ein Vergnügungsraumschiff auf einer fremden Welt raus aus diesem New York City und unser Taxifahrer ist nicht ganz unerheblich daran beteiligt, die ganzen bösen Mächte, die da irgendwie auch noch an ihr rumzerren, von ihr fernzuhalten und sie dahin zu bringen, wo sie dann schlussendlich sein muss, damit das Ganze gut ausgehen kann. Und dann haben wir noch einen Bösewicht, der hat irgendwie vielleicht einen Kontakt zu diesem Böse, zu diesem ultimativen bösen Wesen, und der wird von Gary Oldman gespielt, irgend so eine Art Industriemogul, Waffenhändler, Schurkentyp auf der Erde. Und ja, das Ganze halt sci-fi-mäßig 300 Jahre in der Zukunft von Luc Besson erdachte Welt, die irgendwie so ein bisschen Blade Runnerig daherkommt, aber irgendwie auch noch sehr vertraut ist, weil sie so ein bisschen dreckig und ranzig ist, wie unser New York City heute auch ist. Und ja, einfach schön. Ich meine, klar, die fliegenden Autos, 1997er Animationstechnik, das sieht alles ein bisschen angestaubt aus, aber die Sprüche kommen noch cool, die Action kommt noch cool, das Geschieße, auch die Aliens, finde ich, gehen noch. Klar, du siehst, dass das irgendwie Gummimasken sind und so, aber da kann ich, also vielleicht, weil ich auch vielleicht öfter noch Deep Space Nine und so Sachen gucke, kann ich da locker drüber wegsehen. Also ich sehe da dieses Schweine-Alien, ich sehe da jetzt nicht, dass das eine Gummischaummaske ist. Oder ich muss es nicht sehen, weil der Film so gut ist, dass er mich darüber hinwegsehen lässt.
Genau, die Musik, Story zieht einen halt so mit. Das ist ja das, genau, was eben in anderen Filmen dann fehlt. Was wir ja schon öfter jetzt hatten.
Genau. Multipass. Lilu, Multipass. So die, ihre ersten Wörter Englisch, wenn sie dann an der Passkontrolle steht und ganz stolz weiß, dass sie einen Multipass hat und das dann auch jedem erzählt, der es nicht hören will. Ich könnte da jedes Mal immer in mich reinlächeln in diesen Szenen. Das ist sehr schön.
Ja.
Ja. Also, fünfte Element von mir, völlig unrechtfertigbar hohe 9 Punkte. Einfach immer noch toll. Sollte man gesehen haben.
Ja.
Auch bei dem kann ich, genau wie bei Oceans, nicht sagen, wie das auf jemanden wirkt, der den damals nicht gesehen hat und den jetzt zum ersten Mal schaut. Da möge man dann in den Kommentaren auf uns zukommen und uns mal erklären, wie das, wenn da jetzt jemand das ausprobiert. Ob das dann auch so funktioniert noch oder ob man dann sagt, der Krüger, was hat er denn? Aber ich denke, es wäre ein Versuch wert. Ich glaube, der kann durchaus noch funktionieren.
Ja, ich habe eben bei unserem Hörer Bolein im Blog geschaut, der hat Ocean's 11 zumindest noch nicht besprochen. Vielleicht hat er ihn ja noch nicht gesehen und dann wäre es cool, wenn du ihn jetzt zufällig mal schauen möchtest und mal drüber schreibst. Genauso, fünfte Element habe ich jetzt nicht auch noch nachgeguckt.
Ja. Tja, so, jetzt habe ich genug über Filme geredet. Jetzt bist du mal dran. Du podcastest fremd, erzähl.
Genau, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mit dem Chris vom Mumpitz und Glitzer einen Papa-Podcast gestartet habe. Der heißt Zwei Papas und da reden wir eben über das Papa-Werden und Papa-Sein und tauschen uns einfach aus, wie es ist, wenn plötzlich so ein kleiner Mensch bei einem zu Hause einzieht. Und jetzt hatten wir in der letzten Sendung Besuch von einem Menschen, der auch ein Kind hat, und zwar in der spannenden Situation, dass der mit seinem Mann und einem befreundeten Frauenpärchen zu viert ein Kind hat.
Ja, und ich habe die Sendung gehört. Ich fand das auch eine interessante Konstellation, die ich erstmal lustig fand und dann habe ich gedacht, wie das wohl in der Praxis ist und dann dachte ich, das ist mit Sicherheit oft total krass anstrengend.
Ja, aber ich fand, er klang so, als ob das eigentlich nur Vorteile hat, außer, dass man natürlich noch mehr abstimmen muss, als wenn man nur zu zweit ist sozusagen.
Ja, und es gibt keine fünfte, also es sind vier. Da kommt auch andauernd Part raus, also möglicherweise andauernd Part raus und dann, was machst du dann? Also es war so eine Frage, die ich mir gewünscht hätte, dass ihr die ihm stellt, aber...
Wie meinst du das?
Naja, abstimmen im Sinne von... Achso, du meinst jetzt abstimmen im Sinne von organisieren.
Ja, genau so. Ist er jetzt nächstes Wochenende bei euch? Nee, ist er da? Wie? Ja.
Naja, ich dachte eher an abstimmen im Sinne von, wenn sich Leute uneins sind über beispielsweise Erziehungsfragen oder auf welche Schule soll er gehen oder
ach so.
Solche Dinge. Wenn du Sachen hast, wo vielleicht, ich meine, klar, bei einem normalen, in Anführungszeichen, bei einem Pärchen, zwei Elternteile, Zweierkonstellation hast,
ja.
Ist es genauso Patt, ja, wenn der eine sagt so und der oder die andere sagt so ja. Und beide sind sich nicht einig, hast du selber Problem. Aber ich glaube, bei vier, da könntest du theoretisch auch drei Meinungen haben oder sowas. Das macht es ja alles nicht einfacher. Im ja. Zweifel.
Oder einer macht den dritten Weg auf, an den ihr beide oder wir beide nicht denken.
Ja, das ist denkbar, klar. Das also. kann auch die Vision sein, ja.
Aber ich fand das Gespräch mit ihm einfach so erfrischend und super angenehm. Ich dachte schon während der Aufnahme so, ah Mensch, das ist richtig cool, das macht voll Spaß, mit dem darüber zu reden und so viele Sachen zu hören und so. Das ist echt gut.
Ja, das schon. Also spannend und interessant fand ich das definitiv auch. Ich habe das auch gleich sofort angehört, als es rauskam. Aber sagen wir mal so, ich habe viele Fragen beantwortet bekommen, ich hätte aber noch eine Reihe.
Sagen wir es so. Du könntest sie entweder ihm auf Twitter stellen oder du schreibst auf unsere Webseite und dann laden wir ihn nochmal ein und dann, oder du, wir beide reden mal drüber und dann können wir ja noch
das ist eine gute Idee.
Zweite Runde einladen.
Genau.
Ja. Also war echt super. Ja, wollte ich einfach nur mal empfehlen, das ist jetzt die vierte Folge, also es gibt schon ein bisschen was zu hören, wer da jetzt mal mit anfangen
ja, möchte. Ja, genau, also ich möchte anmerken, also es muss da mehr erscheinen und ich habe da schon mal auf Instagram rumgebasht, wenn man auf Instagram zwei Papas folgt, dann ist da echt viel Content, aber man könnte meinen, dass die zwei Papas Chris und sein Mann sind.
Ja.
Und wenn ich das aus dem Podcast dachte ich immer, die zwei Papas sind Chris und du.
Ja, ja.
Und irgendwie ist dieser Disconnect, der ist bei mir noch nicht so ganz aufgelöst.
Ja.
Ja.
Da, naja. Da hast du recht.
Vielleicht ist das auch eine Dualität, die einfach so sein soll. Das kann ja auch sein. Dann ist das so. Ja. Dann muss ich mich daran gewöhnen. Da käme ich auch mit klar. Aber
ja, ich ja. bin ja so schlecht im
du bist so schlecht im Social-Dingsen.
Ja. Ich habe ja Instagram immer noch gelöscht.
Immer, ja gut, dann wundert es mich nicht, dass du nichts postest, weil wie auch, ne? Also.
Ja gut, also ich habe die Webseite, kannst du ja schnell aufrufen, das geht ja ohne Probleme. Aber da ist halt Posten sehr schmerzhaft. Und ich brauche ja dann natürlich den Login für die Zwei-Papas-Seite. Die habe ich ja nicht auf meinem Handy. Also ja, habe ich bestimmt auch irgendwie gespeichert, aber ja, ich suche einen Grund, aber ja.
Ich wollte es einfach nur nochmal on air anprangern.
Ja, du hast ja recht. Ich weiß, dass ich jetzt, der Chris freut sich darüber.
Ja, ich höre, der feiert das immer, wenn ich das bashe. Deshalb mache ich das ja auch.
Ja, sehr gut.
Ja, also Chris, du hast in mir einen Verbündeten, der muss, schlagen wir von zwei Seiten auf den Stefan ein. Es wird nichts helfen. Da wird weiterhin, werde ich da einfach dem einen Papa mit seinem Kind zu gucken. Ja, na gut, deine Kleine sehe ich ja gelegentlich so.
Das stimmt, ja.
Ja. Gut. Also, zwei Papas. Wie ist die Webseite? Erwähne das nochmal, mach nochmal hier Werbung.
Ja, zwei Papas. Ich habe zweipapas.de.
Ah, siehst du mal.
Zwei mit einem Zahl und dann Papas aus.
Dann die Papas.
Genau.
Sehr gut.
Ja. Da hat der Chris jetzt auch neulich einen Artikel noch geschrieben über queere und tolle Kinderbücher. Auch sehr empfehlenswert.
Ja, er hat auch neulich auf Instagram eine lange Story gemacht, wo er Bücher bewertet hat und, also bewertet ist das falsche Wort, also besprochen. Ja. Oder zumindest ein Buch und dann so Zitate daraus und alles. Also da war sehr viel Content.
Mhm.
Genau.
Habe ich mich auch sehr gefreut, als ich das entdeckt habe auf unserer Webseite. So, oh, guck mal, was wir alles. Ja.
Tja, also bitte mehr Folgen dann. Ja, und alle anderen Hörer und Hörerinnen, die sich dafür interessieren, da bitte einmal zweipapas.de für Papa-Content.
Ja.
Sehr gut. Was haben wir noch?
Ich habe. Ach ja, oh. Ich habe das Skript, jetzt wird's spannend, endlich mal wieder Tech-Zeugen, nachdem wir in der letzten Woche ausgiebig über IO-Broker und die ganzen Themen darum gesprochen haben. Ich habe jetzt übrigens dieses mit dem Zuhause gelöst, wie du es vorgeschlagen hast. Das hatte ich ja letzte Mal, glaube ich, angedeutet, dass ich gerne irgendwie eine Möglichkeit hätte, festzustellen, wenn wir zu Hause sind. Und da hattest du den Vorschlag gemacht, doch einfach einen virtuellen Schalter anzulegen, der eben in Abhängigkeit von die erste Person kommt nach Hause oder die letzte Person geht, an- und ausgeschaltet wird. Und damit kann man natürlich immer jederzeit nachgucken, ob jemand zu Hause ist und dann in Abhängigkeit davon, weiß ich nicht, die Kaffeemaschine anschalten oder das Abendprogramm, was an den Sonnenuntergang getimt ist, ausführen oder eben nicht ausführen. Wenn keiner zu Hause ist, braucht man nämlich hier auch kein Licht vielleicht machen.
Ja, außer du willst Anwesenheitssimulation machen wegen der Einbrecher.
Ja, aber hinten raus, wo die Baustelle ist.
Ja, gerade von da kommen sie ja.
Ach so. Ah. Ja.
Ah, also, ja, egal. Aber du, weil, du hast dann
einen Boolean. Die Erdbeeren vorbei und da sind sie abgelenkt.
Ach so, ja, das stimmt. Und die Erdbeeren beißen außerdem.
Ja. Du hast noch nie Plants vs. Zombies gespielt, offensichtlich.
Doch, habe ich, genau. Also, kennt man sich aus.
Ja. Ich habe jetzt
Ananas Bärenfalle, besonders diese, diese Bärenfalle zwischen den Erdbeeren, die macht das vor allem aus. Muss man halt beim Ernten aufpassen. Ja, genau. Nee, also das entscheidende Wort, was du noch nicht gesagt hast, ist dieses erste Person kommt nach Hause, letzte Person geht. Um das zu machen, muss man in der Apple-Welt leben.
Oh ja.
Das ist ein HomeKit-Feature. Also wenn man in HomeKit lebt, dann hat man diese Möglichkeit zu sagen, liebes HomeKit, pass doch mal bitte auf, ob hier irgendwer von uns, von unserer Family, weil da gibt es ja so dieses Konstrukt einer Family, wenn da jemand nach Hause kommt, sprich sein iPhone ist im selben WLAN wie das Apple TV oder das HomeKit iPad.
Ich habe den, hab den Eindruck, dass das per Geofence funktioniert.
Hast du?
Ja.
So genau habe ich noch nicht versucht, das zu.
Also wir sind neulich von meiner Cousine aus nach Hause gelaufen und da waren wir bestimmt noch 300 Meter entfernt. Und dann habe ich die Push-Nachricht, also ich habe das im Moment so eingestellt, dass ich dann über Telegram Nachrichten bekomme, wenn bestimmte Sachen passieren. So als
also als Debug-Meldung so.
Debug-Meldung, genau so. Okay, ist es jemand zu Hause, geht auf True. Okay, das heißt, hier ist garantiert unser WLAN noch nicht, aber wir sind in der Nähe ungefähr. Und dann, auch wenn du mit dem Auto in der Nähe vom Haus vorbeifährst, springt das schon an. Also, und
ah, okay. So genau habe ich das nie beobachtet, aber ja, das ist natürlich interessant zu wissen, dass es nicht wirklich an der Tür hängt. Aber das ist auch interessant, weil ich habe das zum Beispiel für einen Bewegungsmelder im Flur. Also ich habe einen Bewegungsmelder im Flur, der normalerweise dafür da ist, nachts, wenn man durch den Flur läuft, ein leicht gedimmtes Licht einzuschalten, damit ich nicht das große Licht oben anmachen muss und dann sofort nicht mehr einschlafen kann, weil ich nur mal auf dem Weg zum Klo war, weil mich eine Lampe mit 20 Milliarden Lumen quasi wach geleuchtet hat mit ihrem blauen Licht. Sondern dann macht die so ein schummriges Ding. Da ist auch noch so ein Lampenschirm drüber. Ist so eine schöne alte Oma schreibt Nachttischlampe, die da oben auf dem Schrank steht.
Mhm.
Die wird dann eingeschaltet und die schummert dann da so vor sich hin und dann tritt man nicht auf Legos. Also auf Legos würde man trotzdem treten, weil die würdest du nicht sehen. Aber du rennst nicht mehr gegen große Gegenstände im Flur. Und das reicht dann auch. Und diesen Bewegungsmelder, den benutze ich auch für so ein bisschen, also so wirklich sehr hemdsärmelige Alarmanlage. Einfach nur, wenn niemand zu Hause ist und gerade der Staubsaugerroboter auf seiner Station steht und sich nicht bewegt, wenn dann eine Bewegung im Flur wahrgenommen ist, dann wäre das verdächtig, weil wir haben keine Katze.
Mhm.
Und dann kriege ich eine Push-Notification und dann passieren noch ein paar andere Sachen in der Wohnung. Und dazu brauchst du natürlich diesen Anwesenheitspool.
Ja.
Und das ist interessant mit dem Geofence, weil das würde bedeuten, dass ich nicht da noch so einen Sicherheitstimer einbauen muss, weil ich hatte den früher mal über so Fritzbox-Ping, so Fritz, in der Fritzbox angemeldete WLAN-Geräte, gibt es auch ein iOBroker-Plugin.
Mhm.
Und das hat dann aber irgendwann angefangen, Probleme zu machen. Und das hatte immer diesen Effekt, wenn du da jetzt einfach sagen würdest, wenn dieser Anwesenheitspool auf Null ist und der Bewegungsmelder sieht eine Bewegung und der Roboter steht in seiner Station und du löst dann sofort den Alarm aus, Dann löst du garantiert den Alarm aus, wenn du einfach auf die Wohnungstür zuläufst und die Tür aufschließend reingehst. Weil so schnell bucht sich das Handy nicht im WLAN ein, im Zweifel.
Ja.
Und dieser Boolean geht nicht auf True und dann bumm, Alarm. Und eigentlich ist alles cool. Eigentlich sollte kein Alarm ausgelöst werden. Also hatte ich dann da so einen Verzögerungstimer eingebaut. So, okay, da ist jetzt eine Bewegung detektiert worden. Jetzt warten wir mal 15, 20 Sekunden und dann schauen wir nochmal, ob immer noch die Anwesenheit auf False ist. Und wenn das so ist, dann lösen wir einen Alarm aus. Und sodass dem Handy nochmal so eine Chance gegeben wird für so 15, 20, 30, da muss man so ein bisschen rumtunen, Sekunden dann diese Einbuchung fertig zu machen. Wenn das aber über Geofence ist, würde sich ja der Alarm oder dieser Trigger schon deaktivieren, lange bevor ich
in der Nähe der Haustür bin. Parkplatz bist du oder so.
Genau. Das ist interessant, da werde ich das mal beobachten, da kann man nochmal reinschauen.
Genau. Unser eigentliches Thema heute ist aber gar nicht Geofence und IO Broker alleine, sondern heute nehmen wir noch die Software Pi-hole dazu. Die hast du, glaube ich, in der Sendung schon mal ausgiebig vorgestellt. Das ist sowas, um Werbung wegzufiltern im weitesten Sinne. Also die ersetzt irgendwie den DNS-Server und nimmt dann alles raus, was irgendwie auf eine Werbeseite linkt und Werbung anzeigen möchte, im weitesten Sinne. Läuft auch irgendwie auf dem Raspberry Pi und kann eben auch jetzt mit dem IO-Broker reden. Das Thema ist nämlich, es kann durchaus sein, dass die eine oder andere Webseite nicht richtig funktioniert, wenn da irgendwie so ein... Trinkst du noch was?
Hört man das?
Jedenfalls über das eine Mikrofon. Es kann sein, dass es gar nicht in der Sendung ist. Sorry.
Ach so, ja. Das hier, jetzt hört man es auf jeden Fall in dem anderen Mikro.
Ja.
Ich habe gerade ein gekühltes Glas mit einer Eiskugel aus meinem Thermobehälter genommen. Und jetzt habe ich diesen besagten 63-prozentigen Bukas. Und ich habe zufällig auch, ich habe keinen Zuckersirup mehr, aber ich habe hier jetzt, wie sagt man schön, so schön im Englischen, granulated sugar, also herkömmlichen Zuckerkristalle und ein Jerry Thomas Old Decanter Bitters. Vielleicht mache ich da auch ein Old Fashioned draus.
Das aber red sehr gut.
Ja. Erzähl mal weiter.
Genau. Genau, und das Problem ist, dass eben manchmal Webseiten nicht richtig funktionieren, wenn dieses Pi-hole angeschaltet ist und da irgendwie ja Daten nicht durchlässt, die vielleicht dann doch irgendwie in irgendeiner Art und Weise keine Werbung sind oder die Webseite sich darauf verlässt, dass da irgendwas angezeigt wird. Und da möchte oder man
diese halt. Diese verdammten Programmierer so clever waren, das zu merken, wenn das da irgendwie nicht lädt und dann irgendwas anderes kaputt zu machen.
Genau. Und da möchte man halt nach Möglichkeit irgendwie mit einem Knopf innerhalb der Oberfläche von seiner Heimsteuerung das Ding vielleicht einfach ausschalten können und sagen können so, okay, alles klar, die nächsten 30 Sekunden leitest du einfach alles durch, egal was kommt. Und da gab es ein paar Lösungen, aber irgendwie nicht richtig und unsere Gattinnen sind jetzt nicht IT-mäßig etwas weniger affin. Wir können ihnen nicht 37 Programme auf ihre Handys installieren, durch die sie dann erst sich durchklicken müssen, um dann auf irgendwelche Seiten zu kommen, um irgendwas an- oder abzuschalten. Deswegen sollte das nach Möglichkeit einfach funktionieren. Und du hast da eine Lösung gebaut und die wolltest du mir erzählen.
Ja, das, also genau, also ohne jetzt wieder die Klischees bedienen zu wollen, dass irgendwie Frauen da nicht technisch in der Lage wären, aber es ist jetzt dann nun mal faktisch so, dass wir beide zwei IT-Nerds sind und wir sind jeweils mit Nicht-IT-Frauen verheiratet. Da mag es, ohne zu verallgemeinern, ganz andere Kombinationen geben, aber für unsere beiden Ehefrauen gilt nun mal, dass das convenient sein muss.
Genau, sonst aber liegt nämlich Pi-hole weg. Also.
Genau, sonst kommt dieses Pi-hole einfach so nach dem Motto, mach das wieder runter von meinem Handy, ich will das nicht. Auf der anderen Seite aber durchaus ist bei meiner Frau der Wunsch da, dass dieses Ad-Filtern, weil das ja wirkt ja dann zum Beispiel auch auf Sachen, die du sonst nicht Ad-filtern kannst, also beispielsweise auf Apps, ja. Wenn du jetzt irgendeine App hast, die normalerweise immer irgendwo so ein blödes Werbebanner anzeigt und rumnervt, dann ist auch dieses Werbebanner unter Umständen danach leer oder wird gar nicht mehr angezeigt. Es kann aber auch sein, dass diese App, wenn das die Werbebanner nicht lädt, wie du schon erklärt hast, dann einfach irgendeine krasse Fehlfunktion zeigt und dann irgendwie diese App blockiert oder so oder irgendwas, keine Ahnung, dann funktioniert irgendwas nicht richtig. manche Apps, die profitieren, also in Anführungszeichen, wir als User profitieren, der App-Entwickler vielleicht nicht, profitieren von dem Pi-Hole, weil dann wirklich irgendwie, dann ist die Werbung ganz weg oder sie wird, das Fenster blendet sich nur noch grau drüber und du musst oben nur noch das X drücken und dann ist es wieder weg, statt dass du irgendwie 30 Sekunden Werbung gucken musst. Und bei manchen ist halt irgendwas kaputt. Und genau dann, da das eben netzwerkseitig gebaut ist, dieser DNS-basierte Werbefilter, musst du dann irgendeine Handhabe haben, wie kriege ich denn den jetzt aus? Und klar, du kannst dann auf 192.168.188.irgendwas gehen, Port 8000, hast du nicht gesehen, /admin und da irgendwie Username und Passwort von deinem Pi-Hole eingeben und dann da auf Disable for 5 Minutes klicken. Aber das machst du genau zweimal und dann heißt es, kannst du diese Scheiße bitte wieder abstellen, mein Pinterest will nicht. Dann kann man natürlich irgendwie mit Whitelists arbeiten und kann sagen, naja, okay, wenn ich jetzt genau weiß, diese besondere App, die wird hier oft verwendet im Haus, dann whiteliste ich die, aber nächste Woche kommt die nächste App um die Ecke und dann geht der ganze Zirkus wieder von vorne los, also willst du eigentlich einen easy Knopf irgendwo haben, wo du sagst, aus, und dann gucke ich mir die Werbung an und danach geht das Teil aber von alleine wieder an. Ja. Und diesen Knopf gibt es. Und wenn man IO-Broker im Einsatz hat, dann kann man sich halt einen ganz charmanten Umweg bauen, weil es gibt dann einen IO-Broker-Adapter für Pi-Hole und dem gibt man dann einen API-Key von Pi-Hole und dann ist der in der Lage, dann hat er sozusagen einen authentifizierten Zugang, um die ganzen Steuerungsfunktionen in Pi-Hole aufzurufen und auch die Statistiken daraus zu holen.
Oh, cool. Das heißt, du könntest es auch über die Visualisierungsoberfläche dann anzeigen, was der dir schon weggefiltert hat und so.
Mhm.
Cool.
Genau. Und dann kannst du halt wieder diesen Disable-Button zum Beispiel mit einer Zeit belegen und kannst jetzt wieder mal so einen virtuellen Switch in HomeKit exposen. Also IO-Broker hat auch ein HomeKit-Plugin, das hatten wir ja schon erwähnt.
Und mit Android funktioniert das doch bestimmt auch irgendwie, oder?
Da gibt es mit Sicherheit irgendwas, aber da bin ich kein Experte.
Da gibt es dann wahrscheinlich sogar so eine Alexa oder wie heißt es bei, ist das Google?
Nee, Alexa ist Amazon. Google ist Google Assistant und wie das Home-Zeug heißt, von denen weiß ich nicht.
Ja gut, aber dann musst du sagen so, ey Google, mach hier mal de Pi-Hole zu.
Mom, shut your Pi-Hole und dann
so lustig.
Hört er damit auf.
Genau, das ist eigentlich ganz cool, ja.
Ja genau, das ist der andere Weg, den du theoretisch bauen kannst. Also was ich vorher hatte, ist, das war auch mal bei Alex Olmer im iPhone-Blog, also sagen wir die Referenz, wo ich es her habe, durchaus mal erwähnen. War vorher ein iOS-Shortcut, den du dir installierst und da kannst du natürlich dann, das ist vielleicht sogar dann noch ein bisschen cooler, es spricht aber auch nichts dagegen, beides parallel zu verwenden, so einem iOS-Shortcut über diese Shortcuts-App, dem hat man damals, glaube ich, du hast diesen Shortcut runtergeladen, hast den bei dir in die Shortcuts-App importiert und musstest dann reingehen und in dem Shortcut irgendwo noch editieren, die IP-Adresse, Username und Passwort von deinem Raspberry Pi.
Ach so,
und dann hat er sich halt eingeloggt über SSH auf dem Raspberry Pi und hat dieses Pi-Hole Stop oder Pi-Hole Disable 5 Minutes oder irgend sowas einfach ausgeführt und fertig.
Ach so, auf die Konsole geschickt quasi.
Ja, auf die Konsole quasi reingeknallt.
Geil.
Und darüber kannst du das machen und einem Shortcut, den kannst du dir auf ein Widget legen, den kannst du dir als Knopf also als wie so eine App, als Icon auf den Homescreen legen und du kannst in einem Shortcut auch einen Siri-Befehl reinsprechen und dann hättest du tatsächlich Shut Your Pi-Hole einfach als Siri-Command und dann hättest du das einfach so in den Raum brüllen können. Das kannst du natürlich auch auf dem Handy deiner Frau dann einrichten und das ist dann relativ simpel zu bedienen. Ja. Ich habe jetzt trotzdem einen anderen Weg gewählt, nachdem ich den Pi-Hole-Adapter in IO-Broker drin hatte und da sowieso die HomeKit-Integration drin habe, habe ich halt einfach wieder einen virtuellen Schalter angelegt und ich habe sogar drei virtuelle Schalter angelegt, wo ausmachen so eine Minute, fünf Minuten, 30 Minuten. Und einen davon habe ich in die Favoriten gepackt, den 5-Minuten-Knopf, sodass der gleich auf der ersten Seite in HomeKit erscheint. Und die anderen sind dann in diesem sogenannten Default Room, da muss man dann so zweimal zur Seite swipen. Ja. Und das funktioniert ganz okay und damit ist das in diesem Home-Dingsy mit drin und auch da kann man, wenn man den Schalter entsprechend benennt, kann Siri ja automatisch Schalter, die in HomeKit drin sind, die einen bestimmten Namen haben, kann man ja auch sofort mit Siri bedienen. Und dann musst du den Schalter halt entsprechend irgendwie benennen. Und dann kannst du ja auch sagen, Siri, please turn off Pi-hole. Und dann zack, bumm, ist das Ding aus. Und ja, der geht dann auch nach einer Weile automatisch wieder an. Und fertig. Damit funktioniert das. Da muss man das Konzept, wie das geht, wie das auszuschalten ist, einmal vermitteln und dann ist das Problem auch gelöst.
Ja.
Ist ja nicht so, dass unsere Frauen jetzt irgendwie nicht in der Lage wären, das zu verstehen, aber
nee, gar nicht.
Genau. Aber es ist halt so dieses, ich glaube, wir als Nerds, die das eingerichtet haben, haben da einfach auch ein anderes Schmerzlevel. Also, da mache ich ein Safari auf und logge ich mich da ein und dann will ich auch gleich noch rauskriegen, warum es jetzt kaputt ist und so und das ist halt dann unser Nerdtum, das muss ja niemand anders so leben und das willst du ja auch niemandem aufdrücken.
Ja, das sind auch so Sachen, die ich hier mache, wo ich immer, also wenn ich irgendwas umstelle im HomeKit, also in der wie Lichter an- und ausgehen und Sachen, dann teste ich das vorher immer erst ein paar Tage blind, quasi, dass er nichts macht, sondern mir einfach nur eine Nachricht schickt und dann weiß ich so, okay, das hat jetzt funktioniert. Wenn wir zu Hause sind, wenn wir nicht zu Hause sind und so weiter, alle Konstellationen mal durchgetestet und dann schalte ich es erst auf live. Also ja. Bei so ganz einfachen Sachen ist es egal, aber ja, wenn die Kaffeemaschine nicht angeht, ist halt schon echt nervig. Das hat sich übrigens jetzt, so fing es ja eigentlich überhaupt an, dass wir darüber gesprochen haben, dass unsere Kaffeemaschine nicht mehr richtig anging. Mit der neuen Steckdose von Osram funktioniert das einwandfrei. Also man muss halt den Umweg über das, muss man nicht, gell? Nee, habe ich ja gar nicht. Nee, man muss sie nur einfach einbinden und dann geht das.
Das ist wirklich gut. Und da brauchst du die Anwesenheit, ne? Das ist nicht, dass du, wenn du im Urlaub weggefahren bist, dass da nicht irgendwie samstags deine Kaffeemaschine dafür 5 Stunden vor sich hinheizt.
Ja, genau.
Ah, das ist schon ganz sinnvoll.
Ja, und dass du es merkst und dass du die dann ausschaltest, also Kaffeemaschine, das ist halt auch sowas, ich teste das jetzt im Moment, sobald die morgens an ist, schickt die mir auch nochmal einen Push, dann sehe ich morgens, okay, Kaffee ist an, super, danke. 5:55 Uhr oder was, geht die Kaffeemaschine immer an.
Ja, ich habe jetzt die Tage, wo es so heiß war, so unerträglich hier, über, weiß ich, 35 Grad oder was wir hier hatten, hatte ich wieder so ein Skript mir noch gebastelt, ich habe meinen IO-Broker nochmal neu aufgesetzt, weil mein Raspberry Pi abgekackt war, nicht mehr gebootet, musste ich alles neu machen. Aber ist auch gut, dann kann man so mit dem Gelernten der ersten Installation nochmal so rangehen und sagen, okay, das war alles gut und das war alles Bullshit und dann installiere ich das jetzt nochmal frisch und dann läuft das wieder. Diese ganzen Meldungen, so dass das Ding einem irgendwie, dass ich jetzt so, was ich, Wetterplugin drin und es guckt dann morgens, wie heiß der Tag wird, also was die Höchsttemperatur werden wird hier bei uns. Und wenn das so absehbar ist, dass das so ein Ekeltag wird, der so besonders heiß ist, dann sagt es einem das morgens. Dann sagt es hier übrigens, du, das wird heute so ein fieser Tag. Dann kannst du daraufhin schon mal dir überlegen, so, okay, muss ich Protection machen, muss ich rechtzeitig die Rollos runterlassen und so. Ich habe noch keine automatischen Rolleransteuerungen, die ich da ansteuern könnte. Das wäre der nächste Next-Level-Shit so, aber habe ich noch nicht. Aber immerhin weiß ich dann
cool, schon mal, dann in Abhängigkeit vom Sonnenstand dann entsprechend Rollos hoch und runter fahren und so Scherzen.
Ja, genau. Das wäre das nächste Level, was man dann machen könnte. Aber jetzt kriege ich immerhin schon mal so eine Information, die mir sagt, okay, pass auf, wird heute fies. Und dann aber auch die nächste Information dann irgendwann so gegen, was weiß ich, 9:55 Uhr oder 10:23 Uhr oder so. Übrigens, jetzt ist es draußen heißer als drin. So, jetzt ist diese Nachtkühle vorbei. Das wäre jetzt der Moment, wo du mal besser rumläufst und alle Fenster zumachst, die du ja morgens noch alle offen hast, weil du willst ja, solange das draußen noch kühler ist, willst du ja noch kühlen, so gut du kannst. Und dann kommt halt irgendwann der Moment, wo du dann vielleicht mal sagst, okay, Frischluft, ade, ich mache jetzt mal zu, weil ab jetzt kommt hier die Hitze rein. Und wann ist dieser Moment? Dazu muss man eigentlich einen Außen- und Innenthermometer nur vergleichen und das im Auge behalten. Und klar, so ein Ding, so eine oldschoolige Wetterstation mit so einem 433 MHz Funkschnupsi, der da auf dem Fensterbrett liegt, die haben wir seit Jahren rumstehen, aber die musst du dann halt auch immer im Auge behalten. Und irgendwann läufst du da vorbei und stellst fest, 24 innen, 28 draußen. Warum sind hier eigentlich die Fenster noch offen?
Ja.
Jetzt kommt dann einfach so eine Telegram-Meldung, so, jetzt ist der Zeitpunkt, mach mal Fenster zu. Und eigentlich total easy, aber halt auch irgendwie so ein Convenience-Feature, was ganz nett ist. Und genau das Umgedrehte dann auch, wenn das so ein Tag war, wo das System morgens Bescheid gesagt hat, dass es fies heiß ist, dann ist das auch so ein Tag, wo ich abends Bescheid gesagt kriegen will, wann der Moment ist, wo ich die Fenster wieder aufreißen soll. So dieses, okay, jetzt ist draußen kühler, du musst jetzt nicht mehr in der stickigen Luft sitzen, mach auf, mach alles auf, was da ist, und lüfte die Hitze raus. Auch da kommt dann einfach wieder der Push. Und das sind einfach so, ja, das ist natürlich trivial von der Programmierung her, aber es ist total angenehm, wenn das Smart Home mitdenkt und einem so Sachen sagt.
Ja, brauchst halt da zumindest mal nicht nachzugucken, weil du weißt, brauche ich nicht dran zu denken. Ich krieg eine Nachricht.
Genau.
Ja, sehr schön. Man kann einfach unendlich weiter basteln. Ich habe jetzt irgendwie so eine Wetter-App integriert, aber die funktioniert noch nicht zuverlässig. Die zeigt mir noch zu viel Fantasiewerte an im Moment.
Welche hast du genommen?
Weather Underground.
Ja, da habe ich, also ich habe auch mit ein paar davon rumexperimentiert und war auch nicht so richtig glücklich. Am Schluss bin ich jetzt bei daswetter.com gelandet.
Okay.
Da muss man sich auch nur einen Account anlegen und dann kann man so einen, sich so einen personalized Feed, also man muss dann quasi sagen, welche Location, und in dem Account klickst du dir, dann kriegst du so eine Feed-Adresse, wo so XML-Daten quasi drin sind. Und die musst du dann in dem IO-Broker-Adapter, musst du diesen personalisierten Feed da reinknuppern. Und dann kriegst du eine ziemlich brauchbare Struktur von Objekten angelegt in deinem IO-Broker. Zumindest für das, was ich jetzt wollte. So nächste Stunden und Tageshöchsttemperatur und ob es regnen wird oder nicht.
Mhm.
Da hast aber auch noch Mondstand und Mondaufgang, Monduntergang, Sonnenaufgang, Untergang und alle möglichen Unfug, was du da so brauchen und nicht brauchen könntest.
Wie wichtig ist doch, ob man die ISS sehen kann.
Ach so, ja, das ist da, glaube ich, nicht drin. Aber Cloud-Cover hast du vielleicht irgendwo, weiß nicht, müsste ich jetzt nachgucken, aber das, vielleicht hast du das, dann kannst du da schon mal sagen, die siehst du heute nicht, ob die da oben ist oder nicht, die siehst du heute nicht, das wäre schon mal so eine Information.
Ich suche schon, ich werde es gleich mal installieren.
Ja, also das fand ich dann so nach ein paar Tests am besten, vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, vielleicht wäre ich auch noch zu dumm, die anderen zu benutzen, aber der hat am Ende für mich funktioniert. Ja. So ein Bookers Old Fashioned ist einfach geil.
Ja, das ist schon brutal. Wir hätten noch ein Thema abschließend. Du hast letztes Mal drauf geschrieben, Messer schärfen, wolltest nochmal über Messer und wie man die scharf bekommt, kurz sprechen.
Ja, ich bin da, also.
Oder bist du noch gar nicht fertig?
Nee, ich bin, kann noch nicht so richtig viel Expertise vorweisen, aber wir haben letztes Mal darüber gesprochen.
Du schneidest einen Löffel?
Genau. Nein, also ich kann Expertise vorweisen im Messer benutzen und Messer stumpf kriegen. Das kann ich beides ziemlich gut.
Okay, hervorragend. Das ist doch schon mal gut.
Ja, also schon mal Schritt eins, wenn man Messer schärfen will, muss man vorher Messer stumpf kriegen, weil sonst braucht man das ja nicht. Den Teil habe ich gemastert. Nee, also ernsthaft. Ich habe ein paar Kochmesser, nix absolut hoch. Also jetzt keins von denen hat dreistellig gekostet, sagen wir es mal so. Das sind so die üblichen, da ist ein 20-Euro-Messer, da ist vielleicht ein 50-Euro-Messer und sowas in der Richtung, ja.
Mhm.
Zwilling, solche Sachen. So, ich bin mit denen eigentlich soweit zufrieden. Ich habe jetzt nicht so in meinem Kochalltag den Urge, dass ich jetzt irgendwie sage, oh, ich brauche so ein japanisches 300-Euro-Messer, das muss jetzt unbedingt sein und dann rostet das da vor sich hin und ich muss das irgendwie pflegen und ölen und machen und tun und angucken und polieren und was man da so tun muss, sondern jetzt kommt der Frevel, Achtung, alle Messerfetischisten hinlegen, Embryonalhaltung einnehmen. Ich steck meine Kochmesser in die Spülmaschine, da bin ich gnadenlos. Ich weiß, dass sie das nicht mögen, aber ich bin der festen Überzeugung und da kann man mich jetzt, da würde ich auch auf Kommentare Wert legen, wenn da jetzt die Messerfetischisten aus der Deckung springen, nachdem sie den Schock jetzt überwunden haben und dann einen Kommentar schreiben auf sneakpot.de. Das hier ist übrigens Folge 642, glaube ich. Ich bin der festen Überzeugung, dass die im Wesentlichen dadurch in der Spülmaschine stumpf werden, dass sie im Besteckkorb mit anderen Sachen kollidieren. Und ich würde fast behaupten, ich bin da aber nicht 100% sicher, dass wenn sie zum Beispiel, wenn man so eine Spülmaschine mit so einem Besteckkorb oben, also nicht mit so einem Korb, sondern mit so einer Schublade hat, ich glaube Miele hat das zum Beispiel, wo du jedes Messer und jeden Löffel und so einzeln in so einen Schlitz legst,
ja,
und die sich nicht berühren können. Oder wenn du darauf Wert legst, dass deine Kochmesser in einem herkömmlichen klassischen Besteckkorb in einem Fach alleine stecken und nichts anderes da drin ist, dass sie dann eigentlich da nicht nennenswert leiden. Weil das müssen mir mal jemand erklären, wie so ein bisschen Reinigungschemie und Wasser, was da rangesprüht wird und 60 Grad Hitze, Edelstahl, so eine Schneide umbiegen oder irgendwie kaputt machen wollen. Ja. Wenn da noch drei andere Messer mit demselben Korb sind und das bangt die ganze Zeit durcheinander, weil der Wasserstrahl die andauernd aneinander haut, dann geschenkt, klar, dann das ist nicht gut für die Messer. Aber die andere Version, das würde ich gerne erklärt kriegen, wie das geht, wie die da stumpf werden. Vielleicht erleuchtet mich jemand und ich bin gerne bereit, da auf Expertise zu hören, aber das sehe ich noch nicht so. Und nichtsdestotrotz, irgendwann muss man sie schärfen. Und auch da jetzt der Aufruf an Hörer und Hörerinnen. Ich bin jetzt gerade in so ein YouTube-Loch von Messerschärfen reingefallen und habe bestimmt, ich weiß nicht, 20 Messerschärf-Videos, vielleicht 30 geguckt, keine Ahnung. Am Ende kommt man immer wieder dabei an, dass man sich so 2 bis 4 Schleifsteine kauft, so diese Nassschleifsteine, die man da erstmal so ins Wasser legen muss und dann zieht man das da so rüber. Und am Anfang braucht man vielleicht noch so eine Winkellehre, die einem irgendwie hilft, 15 Grad Winkel zu finden, und relativ schnell fliegt die dann wohl auf den Haufen mit den Dingen, die man nicht mehr benutzt, weil man das dann irgendwie so nach und nach intuitiv kann, wo 15 Grad sind. Dann gibt es natürlich diesen Fancy Hall Messerschleifer, der jetzt irgendwie dauernd in der Instagram-Werbung ist. Warum ist der in meiner Instagram-Werbung? Ich kann mir das nicht erklären. Der ist da irgendwie aufgetaucht.
Und
der kostet irgendwie gleich so mal das 10-fache von so ein paar Messerschleifsteinen, naja, 5-fache von so ein paar Messerschleifsteinen.
Ja.
Und dann gibt es noch dieses fancy Ding, so, hast du das schon mal gesehen? Hast du dich mal damit befasst?
Nee.
Schleifst du Messer? Nein. Nee. Da gibt es ein Markenprodukt namens Edge, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Ich sag jetzt mal Edge Master Pro oder so, aber ist bestimmt total falsch. Das ist irgendwie so das Markending, sie, und dann gibt's irgendwie die China-Klone davon. Und das ist quasi so ein komisches Konstrukt, so eine Art Halter, wo du ein Messer einklemmst und hältst und dann hast du so einen Schleifstein, der ist an so einem beweglichen Arm dran. Und du kannst dann über die Höhe des Arms, wo der hinten aufgehängt ist, kannst du quasi den Winkel einstellen, in dem du schleifst. Und dann kannst du diesen Schleifstein immer so vor und zurück bewegen und so nach und nach über die Klinge ziehen. Und dadurch hast du, wenn du das vorher richtig einrichtest, hast du einen festen Schleifwinkel und kannst eigentlich nahezu nichts falsch machen.
Mhm.
Und davon gibt es so ganz billige China-Klone. Ich werde mal einen verlinken davon auf der Webseite.
Okay.
Dann könnt ihr euch das da bei Amazon mal angucken, wie das Teil ungefähr aussieht. Da gibt es auch YouTube-Videos dazu, wie man das anwenden soll. Und auf der einen Seite war ich schon dreimal so kurz davor, diese, ich weiß nicht, ich muss nur 30 Euro oder so ausgeben, rauszuhauen und das Teil zu bestellen. Auf der anderen Seite liest man dann diese Bewertung und da steht da drin, das ist irgendwie total billiger Schrott und der Stein war schief verklebt und ach Gott, und dann ist er abgefallen und ist er gerissen und keine Ahnung was. Und dann denke ich mir auch, brauche ich noch mehr Plastik-Crap in meinem Leben, der nichts taugt? Oder kaufe ich mir einfach so den Basis-Schleifstein und versuche das zu lernen, weil immer wenn du Profis zuguckst, so Alex zum Beispiel, wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche über Alex geredet, diesen YouTuber, diesen französischen Koch-YouTuber, der fährt, glaube ich, einmal in irgendeiner Folge nach New York und geht da zu so einem Master-Messerschleifer und lässt sich das einmal richtig erklären. Und immer wenn du so einen Master-Super-Messerschleifer hast, dann hat er einfach Schleifsteine, Wasserschleifsteine. Und dann nimmt er seine Hände und die 15 Grad, das weiß der irgendwie, und dann frickelt er das Ding da drüber und dann ist er wieder scharf. Und diese ganzen Gerätschaften, so der Hall-Messerschleifer, auch wenn der, glaube ich, die 15 Grad nahezu perfekt einstellt, weil das einfach so ein Magnethalter-Ding sie ist. Und ich will gar nicht in Abrede stellen, dass der bestimmt toll funktioniert, aber der kostet dreistellig. Und diese anderen, entweder die China-Klone oder dieses Original-Ding, dem sie nacheifern. Das sind dann immer so, ich hab immer das Gefühl, so, das ist für Leute, die zu viel Angst vor dem Schleifstein haben oder die es absolut perfekt haben wollen oder die sich nicht vorstellen können, dass sie mit dem Schleifstein auch gute Ergebnisse, aber wenn du dann die echten Profis anguckst, dann hast du immer wieder das Gefühl, ne, nimmst Schleifstein und lass den ganzen Blödsinn sein.
Ja.
ja, und natürlich gibt es dann noch diese, was dir so jeder Messerhersteller in seinem Messerset mit verkauft, so diese komischen Dinger, wo so Rollen drin sind und dann ziehst du das da so durch, das gibt es auch in elektrisch. Gräf hat, glaube ich, zum Beispiel so eine Messerschleifstation oder viele andere Hersteller auch, wo du entweder drehen sich
Stahl diese, dabei, fertig.
Ja, der Stahl, das ist wohl, das habe ich gelernt, das weiß ich jetzt schon aus meinen YouTube-Exkursionen, der Stahl ist nicht zum Schärfen, sondern der ist nur zum Schärfe erhalten. Also ein gutes, scharfes Messer kannst du mit einem Wetzstahl, wenn du ihn regelmäßig auf diesem Wetzstahl benutzt, sozusagen ein Schärfeniveau einigermaßen am Leben erhalten.
Ah, okay.
Weil du so kleinere Ungenauigkeiten damit wieder wegmachst. Aber ein Messer, das mal stumpf geworden ist, wirst du mit einem Wetzstahl nicht wieder scharf kriegen. Ja. Das habe ich schon gelernt.
Na, siehst du mal.
Aber, ja. Mit anderen Worten, das ist jetzt das nächste Rabbit Hole, nachdem ich jetzt in das Kochen-Rabbit Hole mit reingefallen bin, bin ich in dieses Kochmesser-Rabbit Hole gleich links daneben auch noch mit reingeplumpst. Aber noch nicht so richtig tief vorgedrungen. Also mit dem Kochen habe ich ja nun schon lange angefangen, mit dem Messerschärfen noch nicht, aber ich stehe kurz davor.
Okay.
Expertise, bitte Tipps und Empfehlungen, bitte gerne nach sneakpot.de kübeln. Wir sollten vielleicht auch mal erwähnen, dass auch wenn man auf sneakpot.de nicht immer Kommentare sieht, heißt das nicht, dass hier unsere Hörer nicht tolle Tipps haben oder gehabt hätten. Zum Beispiel zu dem Thema Tonybox kam jetzt gerade erst kürzlich nochmal ein Feedback von, jetzt muss ich gucken, ich glaube hier unserem fahrradfahrenden Kollegen. Oh Gott, diese App. Genau, Christian Köln. Da gab es wohl irgendwie eine Integration oder eine Idee, diese Integration mit der Tonybox-Besprechung in Reaper zu integrieren. Sehr spannend, muss ich mir nochmal angucken. Vielen Dank da für die Hinweise. Und auch sonst gab es auf die ein oder anderen Sachen, die wir angesprochen haben oder wo wir Hörer um Feedback gebeten haben, gab es dann teilweise auf Twitter in Privatnachrichten, ich weiß auch gar nicht, ob das dann immer so für die Öffentlichkeit gedacht ist, mal hier und da einen Hinweis. Also einfach generell mal herzlichen Dank, wenn ihr immer auf unsere Nachfragen hier der oder die Hörer mögen mal bitte zu folgendem uns mit Tipps überhäufen. Oft kommt da was und ich finde das aber sehr, sehr toll.
Ja, das ist echt schön.
Genau, und wenn es dann auch, man merkt dann immer, wie die Leute auch in ihren Podcast-Listen, das beruhigt mich immer so ein bisschen mit meinen 19 Gigabyte Podcasts, die ich vor mir herschiebe, wenn dann so Antworten kommen auf Folgen, wo du weißt, oh, das ist 2 Monate her.
Oder, ja, nee, aber ist doch gut. Also auch, wenn man eben dann nicht das Gefühl hat, so, ja gut, das haben sie jetzt, was haben wir jetzt, August, das haben sie Mitte August gefragt, jetzt ist irgendwie Ende November, ist eh durch, nee, Ideen für IO-Broker oder sonst irgendwas oder Messerschärfen kann man auch dann noch gut nutzen. Und vielleicht sprechen wir dann im November nochmal aufgrund eines solchen Kommentars über Messer und geben noch jemand anders, der gerade was sucht, noch einen Tipp. Also deswegen.
Ja, oder selbst wenn es dann so sein sollte, dass dann ein Tipp kommt, wo ich sage, naja, das habe ich mittlerweile selber gefunden, dann können wir auf der Basis drauf dann im Zweifel in den Kommentaren oder im Twitter oder sonst wo weiter nerden. Also ist ja auch nicht kein Schaden. Wenn man sich dann gegenseitig noch ein bisschen hochschaukeln kann.
Ja.
Genau. Ja, auch von Chris, deinem Podcast-Partner von den zwei Papas, kam noch der Tipp, wir hatten letzte Woche, in unserer letzten Sendung, vor 2 Wochen, hatten wir über YouTube Premium geredet.
Mhm.
Und dass ich das eventuell buchen wollen würde für die Kleine, weil ich das immer so ein bisschen fies finde, wenn da so Werbung kommt. Und da kam von ihm der Tipp, dass es auch YouTube Kids gibt. Und das ist durchaus was ich vielleicht mal irgendwo gelesen, aber komplett vergessen hatte. Und jetzt habe ich mir diese App mal runtergeladen. Heißt tatsächlich auch genau so, YouTube Kids, die App. Und da hast du dann so Parental Controls und kannst halt sagen, okay, dieses Kind ist jetzt im Altersklasse von, was weiß ich, ich glaube, ich musste sowas wie Preschooler anklicken oder so.
Mhm.
Also unterhalb von Schulalter und dann filtert das irgendwie das YouTube und ich habe noch kein tieferes Verständnis dafür, wer das entscheidet, welches Video geeignet ist. Ob das die Anbieter der Videos sind oder ob da irgendein Screening von YouTube stattfindet. Ich habe mir das jetzt mal installiert, habe das mal drauf gemacht und habe dann mal Maus und Elefant gesucht und dann waren da Maus- und Elefanten-Videos, aber es waren nicht die, die ich sonst im normalen YouTube finde. Also irgendwie ist das scheinbar auch so, dass im YouTube Videos drin sind, die durch dieses Screening, wie auch immer das vonstatten geht, da habe ich noch keine Hintergrundinformationen, nicht durchgekommen sind, obwohl sie theoretisch wahrscheinlich durch könnten, vielleicht weil es nicht die offiziellen Kanäle sind oder so. Das, was ich gefunden habe zum Maus und Elefant, waren dann meistens irgendwie offizielle WDR-Sachen.
Mhm.
Also keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Fakt ist aber, dann bin ich in dieser App und da ist dann echt nur Kids-Content drin. Ich habe das jetzt noch nicht an meiner Tochter ausprobiert, weil ich auch noch probieren, offiziell braucht diese App mindestens iOS 11, glaube ich. Damit funktioniert sie theoretisch nicht auf meinen alten iPads. Das wollte ich auch noch ausprobieren. Bin ich alles noch nicht zugekommen. Alles noch sehr am Anfang. Aber auch da vielen Dank an die Hörer, in dem Fall an Chris, für diesen Tipp. Und das wird weiter erforscht. YouTube Kids. Vielleicht mal reingucken.
Cool. Danke für den Hinweis.
So, jetzt habe ich aber echt, glaube ich, mich leer gequatscht für heute.
Solange du dich gleichzeitig auch ein bisschen vollgetrunken hast, war das ja wieder eine vollkommen erfolgreiche Sendung.
Also ich könnte nicht sagen, dass ich das nicht getan hätte. Ich bin jetzt vielleicht noch nicht so weit vorne wie Christoph manchmal, aber 68,3%iger Booker's Bourbon weiß seine, nein, ich kann das in Google nicht lesen, 63,8 so rum, nicht 68,3. Der weiß seine Spur zu hinterlassen, also der schlägt eine Schneise in deine
Nüchternheit. Quer über die Zunge schlägt eine Schneise.
Sal. Genau, das macht er auf jeden Fall.
Nee, aber auch als Old Fashioned ganz, ganz, ganz toll.
Ja. Und mein Wasser ist leer, ich kann mich nicht mal mehr retten hier. Verdammt. Zeit abzumoderieren, ja, würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast.
Ich habe nichts mehr, ich kann auch nicht mehr.
Ja, okay, dann machen wir den Sack zu, den Deckel drauf auf die Folge 642. Ich hoffe, diese Zahl stimmt. Ich weiß es nicht genau.
Ja, ich werde
es. Ja, sehr gut. Okay. In der nächsten Woche ist wahrscheinlich der Christoph wieder dabei und wir haben. Sollen wir einen Film verraten?
Können wir machen.
Also nächste Woche sprechen wir über Terminator Dark Fate. Wer den noch angucken will, dann könnt ihr den Film. Also eigentlich ist dieser Podcast ja so gedacht, dass wir das reviewen, damit die Leute nur die guten Filme gucken müssen und die schlechten auslassen können. Aber vielleicht macht es euch auch Spaß, den Film schon gesehen zu haben, wenn wir ihn besprechen. Wie auch immer ihr da drauf seid, nächste Woche Terminator Dark Fate und vielleicht noch, ich nehme an, 62 Serien, die Christoph in seinem Urlaub weggebinged hat. Staffel 1 bis 34 von irgendwas. Wir werden sehen. Keine Ahnung, da lassen wir uns selber überraschen. Das steht hier noch nicht im Dokument drin. Und natürlich Urlaubsgeschichten von Christoph, wie er im Starkregen im Camping abgesoffen ist, oder ich weiß es nicht, das lassen wir auf uns zukommen.
Vielleicht gibt es sogar was über Engerlinge.
Oh ja, da waren Fotos von Engerlingen, stimmt. Genau, das müssen wir alles besprechen. Das erfahrt ihr dann in der 643. Bis dahin, Kommentare wie immer auf sneakpod.de, Twitter, Mastodon, whatever you prefer. Sneakpod gibt es auch auf Instagram, kann man auch da abonnieren. Auf Facebook würde ich jetzt vorsichtig sein, da ist mit dem Content ein bisschen dünn. Aber auch da kann man uns erreichen, wenn man das denn möchte. Twitter natürlich nicht zu vergessen. Und der Dank fürs Zuhören geht wie immer raus an euch alle da draußen. Tschüss, gute Nacht.
Tschüss.
Guten Tag. Morgen.